Ja, zunächst ganz herzliche Grüße auch von meinen Geschwistern aus Gefell an euch und ich freue mich, dass ich heute auch bei euch sein kann. Ja, wenn Menschen sich begegnen, dann grüßt man sich. Ja, genauso wie ich Grüße an euch überbringe oder umgedreht auch Grüße von euch bei uns ankommen. Das ist so üblich, dass man sich grüßt, sich auch einen guten Tag wünscht. Wie geht es dir? Und oftmals warten wir auch gar nicht immer eine genaue Auskunft darüber ab. Wenn man sich verabschiedet, sagt man auf Wiedersehen. Alles Gute, viel Glück für deine Sache, die dir vielleicht bevorsteht, gute Fahrt. Auch zum Geburtstag wünscht man sich oder wünscht man dem anderen Gesundheit, Glück auch wieder. Damit verbindet man, dass es dem anderen gut geht, dass er Erfolg hat mit seiner Arbeit, vielleicht auch genügend Geld. Und was man damit auch alles verbindet. Auch wenn jemand heiratet, eine Hochzeit ist oder auch der Schulanfang und auch andere Anlässe, dann wünscht man sich das. Interessant, wenn man sich vielleicht mal einige Grußformeln, die man da auch so weitergibt, genauer anschaut. Hier in Bayern und ich denke auch bei euch in Tiersheim ist das so, dass man sich mit Grüß Gott begrüßt. Bei uns, wir sind zwar nicht so weit entfernt von euch, ist das ja überhaupt nicht üblich, war das auch früher nicht so, aber in eurem Landstrich sagt man Grüß Gott oder Gott zum Gruße. Wenn man vielleicht noch ein bisschen weiter blickt in der Schweiz, da sagt man für die, Gott behüte dich. Oder, das kennen wir auch, in Spanien, adios. In Frankreich sagt man adieu. Und von diesem Adios und Adieu stammt ja auch noch ein anderer Gruß ab oder den auch wir verwenden. Das ist das Wort Tschüss. Und es stammt, wie gesagt, von Adios, Adieu. Und das kam nach Deutschland durch die französischen Hugenotten im 18. Jahrhundert. Und wurde zunächst erst im Norden als Gruß verwendet und heute ist es ein üblicher Gruß, dass man Tschüss sagt. Dieses Wort bedeutet eigentlich Gott befohlen und davon, oder das heißt ja auch Adios und Adieu. Die älteren Geschwister unter uns, die werden das vielleicht noch mehr verinnerlicht haben. Da hieß es ganz einfach, dem Herrn befohlen. Und darin steckt nichts anderes, als in dem, was wir auch vielleicht als Jüngere heute sagen, Tschüss. Der Gruß wird also bewusst oder auch unbewusst zu einem Segenswunsch. Der Segen Gottes und darum soll es auch heute in der Predigt gehen. Was ist der Segen? Wie äußert er sich? Und wie bekomme ich vielleicht auch den Segen Gottes? Wenn wir als Christen anderen zum Geburtstag gratulieren, du hast das heute Morgen auch getan, dann wünschen wir den Segen Gottes. Aber das ist ja heute nicht mehr üblich, sondern das geschieht hier in der Gemeinde. Und ja, ich weiß nicht, ob wir das auch uns immer wagen, auch allen anderen Gottes Segen zu wünschen, wenn sie Geburtstag haben. Interessant ist, wenn ich das tue und ja, auch auf meiner Arbeitsstelle, obwohl ich ja in einer diakonischen Einrichtung arbeite, sind ja die wenigsten, ich möchte sagen fast niemand, gläubige Christen. Und unsere Einrichtung funktioniert und arbeitet nicht anders wie alle anderen Einrichtungen dieser Art auch. Aber wenn ich jemanden Gottes Segen wünsche und das gebrauche, dann höre ich oft so als Reaktion, ja, das kann man gut gebrauchen. Auch wenn der Betreffende vielleicht gar nicht richtig weiß, was bedeutet denn das, der Segen Gottes. Aber zumindestens, denke ich, ahnt er, es muss etwas Gutes sein und es kann mir ja auch nicht schaden. Segen, was bedeutet das? Schon im ersten Kapitel der Bibel ist vom Segen die Rede. Als Gott am fünften Tag die Fische im Meer und die Vögel geschaffen hat, sagte er, 1. Mose 1, Vers 21, und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt das Wasser in den Meeren und die Vögel sollen sich vermehren auf der Erde. Und als Gott den Menschen schuf, am sechsten Tag, 1. Mose 1, Vers 28, heißt es, und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Und auch am siebten Tag segnete er. 1. Mose 2, Vers 3. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn. Denn an ihm ruhte er von all seinem Werk, das Gott geschaffen hatte, indem er es machte. Gott segnet die Schöpfung, die er selbst gemacht hat, und mit dem Segen verleiht er ihr Kraft, Fruchtbarkeit, Vermehrung, Fülle, Fruchtfülle. Wenn die Ernte gut ausfällt, dann füllen sich die Scheunen. Ihr habt letzte Woche Erntedankfest gefeiert. Wir feiern das heute bei uns in der Gemeinde. Dann erinnern wir uns daran, dass wir dankbar sein können, wie wir leben, was wir haben, dass wir genug zu essen haben. Es wird oftmals viel zu selbstverständlich hingenommen, aber wenn wir das haben und das so selbstverständlich nehmen, dann ist das eigentlich schon ein großer Segen. Und übertragen auf unser Leben, wenn wir von Gott erfüllt sind, ist das auch ein großer Segen. Ich denke auch an manche ältere Menschen, wenn sie zurückschauen auf ihr Leben und trotz vieler Höhen und Tiefen und viele Dinge, die sie erlebt haben, die auch nicht gut waren, aber sie schauen auf ein erfülltes Leben zurück und sagen das auch dankbar. Ein gesegnetes Leben, könnten wir auch sagen. Durch den Segen wird der Schöpfung, die Gott gemacht hat, dem Lebewesen, den Menschen, die lebenserhaltende Kraft Gottes eigentlich gegeben. Vielleicht noch auch eine andere Blickrichtung. Ich habe bei dem Wort Segen auch mal bei Wikipedia geguckt und da wird es abgeleitet von dem althochdeutschen Wort Segan. Das kommt von Signare aus dem Lateinischen und dahinter steckt das Wort Signatur oder Zeichen, eine Unterschrift. Also Segen auch aus dieser Richtung gesehen, Gott setzt ein Zeichen, dass er da ist und dass er auch etwas schenkt und gibt. Eine Stelle noch aus dem Alten Testament geht es auch um den Segen. Und die möchte ich uns lesen aus dem 4. Buch Mose, Kapitel 6, die Verse 22 bis 27. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Rede zu Aaron und seinen Söhnen und sprich: So sollt ihr die Söhne Israel segnen. Sprecht zu ihnen: Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Und so sollen sie meinen Namen auf die Söhne Israel legen, und ich werde sie segnen. Dieser Segen, von dem hier die Rede ist, auch bekannt unter dem Wort der aaronitische Segen. Das sind also vorformulierte Worte von Gott, wo er Mose den Auftrag gibt, dass er das an Aaron, dem hohen Priester, weitergeben soll und der diese Worte über dem Volk Gottes aussprechen soll. Jeder, der schon mal in einem evangelischen Gottesdienst gewesen ist, bekommt am Ende diesen Segen zugesprochen. Martin Luther hat diesen Segen auch in die Gottesdienstordnung mit aufgenommen. Am Anfang hat Gott die Schöpfung, darunter auch den Menschen, den Feiertag gesegnet. Er allgemein gehalten. Und hier in diesem Segen wird es schon viel persönlicher. Segne dich, behüte dich, sei dir gnädig. In dreifacher Weise wird in diesen Versen Gott angerufen und auch der Segen anderen persönlich zugesprochen. Das erste: Der Herr segne und behüte dich. Ein Wunsch für den anderen, dass Gott ihm nahe ist, Gott ihm umgibt. Behüten, das heißt ja, einer passt auf uns auf, passt auf jemanden auf. Einer hilft uns in schwierigen Situationen oder vielleicht auch in ausweglosen Situationen. Ich denke da zum Beispiel an das verlorene Schaf. Es wird gesucht als Einzelnes, bis es gefunden wird. Derjenige, der es beschützen will, geht diesem Schaf auch nach, schützt es vor Angriffen des Feindes und reißt es aus seinen Fängen. Gott ist der Segnende. Wir können nicht darüber verfügen. Aber wenn wir unser Leben ihm anvertrauen, dann schenkt er uns auch diesen Schutzraum und seinen Segen. Behüten heißt ja auch ein Stück, man ist abhängig auch von dem, der einen behütet. Und auch mit dem Segen ist es so, wir sind abhängig von dem, der den Segen auch gibt. Der zweite Segenswunsch in diesen Versen: Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Ich denke, das ist eigentlich auch ein wunderbares Bild. In ein Gesicht zu schauen, das einem anstrahlt, das tut gut. Ob es von Erwachsenen ist oder in besonderer Weise, auch wenn das ein Kind ist, wenn das lacht und einem anstrahlt, dann überträgt sich das und man kann sich dann eigentlich nur mitfreuen. Gott strahlt uns an und ist uns gnädig. In unserer Welt geht es ja gerade vielmehr eigentlich gnadenlos zu. Und uns treffen oftmals vielmehr strafende Blicke, als dass wir angestrahlt werden. Und ganz unangenehm ist es auch, wenn man uns eigentlich gar keines Blickes würdigt. Wenn man bei dem Blickkontakt ausweicht, aneinander vorbeischaut. Gott will sein Angesicht über uns leuchten lassen und uns gnädig sein. Dieser Segenswunsch hat seine Erfüllung in Jesus bekommen. Durch Jesus hat Gott ein menschliches Gesicht bekommen. Er ist das Ebenbild Gottes. Und durch den Tod am Kreuz zeigt er uns seine Gnade. Ich denke, so erfüllt sich auch dieser Segenswunsch in besonderer Weise auch im Neuen Testament und auch für uns. Das dritte: Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Gottes Angesicht auf mir, er schaut auf mich, ich bin ihm nicht egal. Zu wissen, dass Gott bei mir ist, gibt auch mir immer wieder auch innerlichen Frieden. Ein Bild auch für den Heiligen Geist, der uns begleitet, uns als Beistand und Begleiter gegeben ist. Johannes 14, Vers 26 und 27 lesen wir: Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt, sei auch nicht furchtsam. Wir sehen also in diesem Segen, in dem aaronitischen Segen, ist etwas von der Beziehung von Gott zu uns die Rede. Auch Jesus Christus, in dem sich das erfüllt, in dem die Gnade Gottes zum Ausdruck kommt, und auch der Heilige Geist, der uns diesen inneren Frieden schenkt. Segen können wir nur durch Gott empfangen. Und es ist etwas anderes, als die Welt uns gibt. Segen ist ja auch der Gegensatz zum Fluch des Bösen, der sich ja wie ein roter Faden Auch durch die Geschichte der Menschheit zieht auch in unserer Gegenwart immer wieder auch eine Spur des Leidens und Verderbens hinterlässt. Die Not damit, mit diesen Dingen, die da auch in der Welt passieren, das kam heute auch mehrmals in den Gebeten zum Ausdruck. Das ist die eine Spur, aber auch der Segen Gottes hinterlässt auch in dieser Welt seine Spuren, die im Gegensatz zu dem Fluch des Bösen stehen. Die Spur des Segens Gottes ist immer wieder auch eine Spur der Hoffnung, der Hilfe, der Gnade und des Friedens. Ich denke, auch da, wenn wir die Augen aufmachen, können wir an vielen Stellen auch diese Spur erleben und sehen. Auch wenn anscheinend die schlechten Nachrichten, weil sie vielleicht interessanter sind, überwiegen. Auch da denke ich an die Gründungsväter, gerade auch der Diakonie. Vieles, was wir heute selbstverständlich an Dienstleistungen haben, es standen immer wieder Christen am Anfang, die gerade auch der Spur des Fluches, des Bösen etwas entgegengesetzt haben und die eine andere Spur hinterlassen haben. Auch das können wir in der Gegenwart genauso beobachten. Und vielleicht oftmals nicht so auffällig, aber auch mitten in unserem Alltag. Die Spur des Segens, die kann auch die Spur immer wieder des Hasses und des Fluches auch umdrehen und verändern. Matthäus 5, Vers 44 heißt es in der Bergpredigt: Segnet, die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen. Hier kommt das auch so ein Stück zum Ausdruck, wie man dem auch entgegentreten kann, wie das umgeändert werden kann, wenn man sich auf Gott einlässt. Am deutlichsten, denke ich, sehen wir das auch an Jesus selbst wieder. Auf der einen Seite Fluch des Kreuzes. Jesus musste an dieses Kreuz gehen, musste sterben, obwohl er sündlos war. Wir denken auch da immer wieder, auch beim Abendmahl, der Mahlfeier daran. Und doch, dieses Kreuz hinterlässt eine Spur des Segens, wer sich auf Jesus einlässt, wer das annimmt für sich persönlich. Nicht anders hat es auch Paulus erlebt, der die Christen verfolgt hat, und welchen Hass hat er auf sie auch kommen lassen. Und wie hat ihn auch das Kreuz, wie hat Jesus ihn verändert? Aus Fluch wird Segen. Gott ist der Segnende und er gibt auch den Auftrag, auch immer wieder diesen Segen weiterzugeben. Zu Abraham sagt Gott in 1. Mose 12, Vers 2 und 3, ich will dich segnen, du sollst ein Segen sein und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Abraham segnet Isaak, Isaak segnet Jakob und so geht das weiter. Für das Volk Israel bekommt in dem aaronitischen Segen der Aaron den Auftrag, das Volk Gottes zu segnen. Ich lese uns nochmal den Vers. Und so sollen sie meinen Namen auf die Söhne Israels legen und ich werde sie segnen. In der neutestamentlichen Gemeinde ist eigentlich jeder Christ berufen, auch diesen Segen, den er selbst empfangen hat, weiterzugeben. 1. Petrus 2, Vers 9 heißt es: Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum. Segnen ist nicht nur an ein Amt gebunden, sondern jeder Gläubige, denke ich, darf das auch tun, andere segnen. Wer selbst Gottes Segen erfahren hat, der ist ein Gesegneter in Jesus und er soll diesen Segen auch weitergeben. Wenn ich mit anderen Menschen im Gespräch war, die sich vielleicht auch in einer schwierigen Situation befanden und wenn man nicht weiß, wie ist ihr Stand auch oder wie weit sind sie auch in Beziehung zu Jesus oder sind sie eigentlich ungläubig, dann frage ich und darf ich mit dir beten. Und ich habe das auch noch nie erlebt, dass das vielleicht auch mal jemand abgelehnt hat. Dann darf man dem anderen in der Fürbitte auch diesen Zuspruch geben, um Segen bitten und vielleicht auch den anderen segnen. Und ich selbst durfte das auch immer wieder an verschiedenen Situationen erleben, wo auch andere für mich gebetet haben, auch mich gesegnet haben. Egal, was das auch war, ob es vor einer besonderen Aufgabe war oder auch bei Krankheit, dass Geschwister da zu mir kamen. Deshalb sind diese Verse auch eine Ermutigung für mich selbst, für andere zu beten und auch anderen Segen immer wieder zuzusprechen und zu ermuntern, das zu tun. Und ich denke, gerade in den Schwellensituationen unseres Lebens ist das immer wieder auch wichtig. Wenn vielleicht eine neue Arbeit oder ein Dienst begonnen wird, wenn Kinder geboren sind, Kindersegnung, Schulanfang, Ehe und eben auch, wenn jemand krank ist. Auch das ist immer wieder auch eine Schwellensituation in unserem Leben. Vielleicht denkt nun auch der eine oder andere, wenn ich gesegnet worden bin, wenn mir das jemand zugesprochen hat, muss ich da nun etwas ganz Besonderes dabei fühlen? Muss da vielleicht nicht gleich etwas Großes und Bedeutendes passieren? Oder habe ich vielleicht den Segen gar nicht bekommen? Beim Segnen, denke ich, geht es nicht um Gefühle, sondern um das Vertrauen auf Gottes Wort und seine Zusagen. Ich will dich behüten, ich will dir gnädig sein und ich will dir Frieden geben. Dennoch mag diese Frage uns vielleicht beschäftigen. Bin ich? Ist mein Leben gesegnet? Habe ich den Segen Gottes empfangen? Kann ich ihn überhaupt empfangen? Der Schlüssel für eine Antwort darauf ist unser Herz. Gott sucht Menschen, deren Herz für ihn schlagen und deren Herzen für ihn sich langsam öffnen. Und Gott schaut dabei nicht auf besondere Fähigkeiten, hohe Intelligenz, auf Multitalente, sondern als erstes auf unser Herz. Als Samuel angewiesen worden ist, den künftigen König von Israel zu salben, wurde ihm auch gesagt, nicht auf das Äußere zu schauen, ob der Betreffende vielleicht groß, stattlich und kräftig ist. Ich urteile anders, sagt Gott. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Und so musste David vom Feld geholt werden. Er war eigentlich nicht vorgesehen, von den anderen König zu werden. Und das, wenn wir das Leben des Davids betrachten, wenn das uns heute passieren würde, wären wir wahrscheinlich mehrfach im Gefängnis. Trotzdem war er ein Mann Gottes, weil er immer wieder auch zu Gott zurückgekommen ist, immer wieder sich auch unter ihn gestellt hat. Und so war er ein Mann Gottes. Und vor seinem Tod gab David seinem Sohn Salomo den Rat, 1. Chronik 28, Vers 9, du aber, Salomo, lerne den Herrn, den Gott deines Vaters kennen. Gehorche ihm bereitwillig und mit ungeteilten Herzen, denn er sieht uns ins Herz und kennt unsere geheimsten Gedanken. Das, was Gott in unserem Herzen wahrnimmt, unsere Einstellung zu ihm, das, was hinter unserer äußeren Fassade ist, denke ich, bestimmt auch das Maß seiner Segnung. Ich möchte noch eine Frau zitieren, Frances Evergale, lebte von 1836 bis 1879 und sie war eine Liederdichterin aus England. Auch in unseren Gemeindeliederbüchern, in dem blauen, finden wir einige Lieder von ihr. Die 387, Licht nach dem Dunkel, Frieden nach Streit. 220, Nimm mein Leben, Jesus, dir übergebe ich's für und für. Und vielleicht das bekannteste von ihr, die 218, kennt ihr sicherlich fast alle, wie ein Strom von oben. Obwohl sie schon mit 42 Jahren starb und immer wieder gesundheitliche Probleme hatte, wurde sie einmal befragt nach dem Geheimnis ihres Lebens. Nun das Zitat: Herzen ausgerichtet auf Gott sind völlig gesegnet. Sie finden, wie er verheißen hat, vollkommenen Frieden und vollkommene Ruhe. Möge auch unser Herz immer wieder auch auf Jesus ausgerichtet sein, dass wir seinen Segen erfahren und diesen Segen auch weitergeben können. Ich möchte schließen noch mit einem Segensgruß, auch von Apostel Paulus. In 2. Korinther 13, Vers 13. Und der spiegelt eigentlich auch das ein Stück wider, was wir auch im Alten Testament gelesen haben. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.